Wusstest du, dass du für eine monatliche Nettorente von 2.000 Euro über 35 Jahre lang 6.800 Euro brutto im Monat verdienen müsstest? Dementsprechend ist eine private Altersvorsorge ganz wichtig, um der drohenden Altersarmut zu entgehen. Ein Robo-Advisor wie Visual West bietet dir hier eine perfekte Unterstützung. Mit Visual West kannst du in breit gestreute ETF-Portfolios investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat. Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de/hermoney. In unserer heutigen Folge spreche ich über das gute alte Haushaltsbuch, das ja schon lange kein Buch mehr ist. Warum es sinnvoll ist, dass du dir deine Ein- und Ausgaben mal genauer anschaust, wie und wie oft man das machen sollte, was es eigentlich mit der 50-30-20-Regel auf sich hat und wie die dir helfen kann, regelmäßig zu investieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wie immer neue Erkenntnisse.
Der Hermoney Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connelly.
Ein Haushaltsbuch geführt, beziehungsweise führt ihr ein Haushaltsbuch? Das ist natürlich jetzt im Podcast eine sehr rhetorische Frage. Die haben wir euch aber im Hermoney Club gestellt und da gab es eine sehr lebhafte Diskussion. Und das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, dazu extra eine Folge für euch zu machen, weil es ja schon ein Thema ist, was viele von euch umtreibt. Vielleicht mal fangen wir mal an, warum sollte man überhaupt so ein Haushaltsbuch führen? Ihr wisst ja, wenn wir über Finanzen sprechen und wenn wir über das Investieren sprechen, ist immer das allererste, was wir empfehlen, ist eine Bestandsaufnahme zu machen von deiner finanziellen Situation. Das heißt, es ist eigentlich einer der Basics, die man tun sollte, bevor man überhaupt weitere Schritte unternimmt im Hinblick auf seine Finanzplanung. Also von daher ist es eigentlich ein wesentliches Tool, das jede von euch mal durchexerziert haben sollte. Außerdem denke ich, ist es immer wieder eine Überraschung wert zu sehen, ja, für was man denn so alles sein Geld ausgibt, wenn man das nicht ab und zu mal genauer anschaut. Es dient also auch dazu, um so dein eigenes Verhalten besser kennenzulernen. Und vor allen Dingen ist es auch so eine Bewusstseinswerdung. Und dann kann man natürlich auch dran arbeiten, etwas zu verändern. Das wäre für mich auch ein wichtiger Grund, eben mal so ein Haushaltsbuch zu führen. Und vor allen Dingen, es hilft dir auch dann wirklich, Sparziele zu formulieren und sie auch zu erreichen, weil es zeigt dir natürlich dann auch schnell auf, wo du zu viel ausgibst, wo du ein bisschen was einsparen kannst. Es hilft dich auch ein bisschen selbst zu beobachten, wenn du das einmal aufgegleist hast. Also ich denke, das hat viele Vorzüge, das mal zu machen. Wichtig ist aber auch, gerade wenn man vielleicht in einer Situation ist, wo man noch Schulden abbaut, da halte ich das für essentiell, dass man das macht, dass man das auch akribisch macht, damit man wieder runterkommt von seinem Schuldenberg. Ja, und ein anderer Aspekt ist eben, dass es eben auch für Transparenz sorgt, wenn gerade auch in der Partnerschaft, das nimmt auch, glaube ich, so ein bisschen Emotionen manchmal raus, wenn man über das Geld spricht, wenn man eben so ein paar Fakten einfach nur auf dem Tisch hat, nimmt ein bisschen Stress aus der ganzen Geschichte. Ich weiß auch, viele von euch fühlen sich dann einfach wohl, dass sie wissen, sie haben das irgendwie ganz gut im Griff und ja, es sind da eben nicht mehr ständig hinterher und denken, sie müssten da etwas Besonderes tun, weil sie haben einfach für sich schon so einen guten Überblick und gehen da regelmäßig mal rein und schauen, wie es ausschaut. Ja, und ganz wichtig vielleicht abschließend ist eben, wenn sich deine finanzielle Situation ändert, da solltest du wirklich nochmal genauer hingucken. Ja, ob das jetzt das erste Job ist, den du machst, ob du ein Haus baust, da muss man definitiv nochmal ganz scharf nachrechnen. Vor allen Dingen, wenn eine Hypothek dann zum Tragen kommt. Ja, wenn du heiraten, für uns scheiden lassen oder auch, wenn jemand verstirbt. Also das ist ganz wichtig. Das sind übrigens auch immer so Momente für mich, wo ich dann persönlich nochmal ganz genau hinschaue, wenn solche gravierenden Veränderungen sind. Aber einmal im Jahr ist das so eine Geflogenheit von mir, dass ich das mal genauer mache, für mich selber mal so ein Gefühl zu bekommen. Aber insbesondere, wenn sich wirklich drastischer mal was ändert, dann lohnt es sich genau, nochmal ganz genau hinzuschauen. Was soll man denn sowas reinschreiben? Wäre ja die nächste Frage. Ich denke ganz klar, ne, deine Einnahmen, was du hast aus deinem Job, aus deiner beruflichen Tätigkeit, ob du Mieteinnahmen hast, eine Kapitalanlage hast oder Kindergeld oder sonst viel Geld, das dir zufließt. Also alles, was dann auf die Habenseite darf, das ist die schöne Seite. Und dann muss man aber genau hingucken bei den Ausgaben. Weil man glaube, was man oft vergisst, und das hören wir auch relativ häufig, ist, was dann so an zwischen unterjährig an Kosten mal so reinkommt. Das überrascht dann immer wieder welche, obwohl es so ein bisschen ist wie Weihnachten. Man weiß, man es kommt, aber man hat dann eben nicht vorgeplant. Ne? Also so Sachen, jährliche Ausgaben wie Versicherungen, ja, das Auto muss man in die Werkstatt, die Kfz-Steuer. Das sind ja dann auch oftmals größere Ausgabenposten, die da rein müssen. Und das ist, glaube ich, dann auch eine gute Möglichkeit, um seinen Cashflow damit ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, damit dann das Geld da ist, wenn man für eine größere Ausgabe das benötigt. Ich meine, logisch sind natürlich die monatlichen Sachen, ne, die wir haben, Miete, Gas, Strom, Handy, was es eben so gibt, die beliebten Streaming-Anbieter, die ich leider auch zuhauf habe, gefühlt irgendwie alle. Auch kein gutes Vorbild bin ich jetzt hier nicht, aber ich habe halt, ich sage nur zu meiner Entschuldigung, zwei Kinder, die irgendwie alles brauchen an Streaming-Angeboten und Mama stellt es zur Verfügung und guckt selten selbst hin. Ja, und dann eben auch diese laufenden Kosten, Lebensmittel, Kosmetika, Friseur, was kostet fürs Ausgehen und natürlich auch so ein bisschen was so für unvorhergesehen ist, ja, wofür man dann natürlich auch den Notgroschen braucht, wenn man einen Laptop kauft oder eine Waschmaschine oder ähnliches oder natürlich Reisen, ja. Also das einfach mal durchdenken, was man so übers Jahr hinweg für Ausgaben hat, welche, die man kennt, welche, die nur unregelmäßig auftreten und das, was man vielleicht gerne machen möchte. Und dann sind wir dann auch gleich nachher schon wieder beim Thema Sparen und wie man das am besten machen kann. Dann, wenn man so eine Aufstellung für sich macht, dann ist ja auch eine häufig gestellte Frage, die uns auch erreicht, wie sollte so das Verhältnis von Ausgaben, Einnahmen und Sparen eigentlich sein? Und hier kommt die berühmte 50-30-20-Regel zum Tragen. Die 50% stehen für die sogenannten Needs, ja, also deine regelmäßigen Bedürfnisse, die du hast, wie dein Lebensunterhalt selbstverständlich damit zu bestreiten. Ja, Miete, Lebensmittel, Handy, Versicherung, das kann man so grob clustern unter diese Grundbedürfnisse, die wir eben alle haben, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dafür solltest du 50% im Idealfall von deinem monatlichen Einkommen ausgeben. Die anderen 30% sind für deine sogenannten Wants, also was du gerne machen möchtest in deiner Freizeit, was macht dir Spaß, da sind wir wieder beim Thema Streaming-Angebote, ja, für Ausflüge, für Urlaubsreisen, fürs Ausgehen abends, schick essen gehen, ja, für die Klamotten und so weiter. Also diese 30% fallen unter diese Kategorie Wants, also was man gerne haben möchte, aber was man nicht unbedingt haben muss. Aber die machen das Leben natürlich eben schöner. So. Und ich glaube, da, wenn man da mal so ein Budget für sich auch hat, das hilft auch so ein bisschen gewissen Impulsen zu widerstehen, die man hat, indem man sagt, ach, gehe ich jetzt das dritte Mal die Woche essen oder bleibe ich einfach zu Hause und koche mal selber was. War ja auch nicht so schlecht. Ich zahle ja auch schon Miete und habe einen Herd. Kann man vielleicht auch mal machen und ein paar Freunde vielleicht zu sich einladen. Dann jeder noch ein bisschen was mitbringt, ist auch eine gute Idee. So, und die letzten 20%, die sind reserviert für die Savings, also für dein kurz- oder dein langfristiges Sparen. Ihr wisst ja auch bei uns, wir empfehlen immer, dass man zuerst einen Notgroschen anspart. Den solltet ihr unbedingt zuerst machen, wenn ihr das noch nicht habt. Die Benchmark hier ist ja, oder die Empfehlung ist, dass man sagt, 3 Netto-Monatsgehälter solltest du auf jeden Fall auf der Seite haben für Eventualitäten. Ja, und wenn man selbstständig ist, dann lieber mehr, ungefähr 6 Monate Netto-Gehälter, die man hat oder Nettoeinkommen, um eben da Rücklagen zu haben und nicht an dein investiertes Geld zu müssen. Und das heißt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr diese 20% dafür zunächst mal reservieren und den Notgroschen ansparen, bevor ihr investiert. So, und dann sind wir ja sehr schnell dabei zu gucken, ja, wenn du in der Lage bist, 20% deines monatlichen Einkommens zu sparen, das ist schon mal kann schon eine sehr hohe Summe dann eben auch sein. Und da lohnt es sich natürlich dann zu gucken, auch im Hinblick zum Beispiel auf deine Rente, das vielleicht mal zuerst zu definieren, ja, wie hoch ist denn überhaupt deine potenzielle Rente oder deine Rentenlücke, könnt ihr übrigens gerne mit unserem Rentenlückenrechner machen, um mal zu gucken, wie viel müsstet ihr denn eigentlich investieren. Und die 20% sind aber so, das ist die Benchmark, wo man sagt, das solltet ihr auf jeden Fall angehen, in dem Bereich sollte sich das bewegen. Und wenn ihr es nicht für die Rente braucht, gibt es auch andere Ideen, die ihr habt, andere Ziele, auf die ihr sparen wollt. Und danach bestimmt sich dann natürlich auch, wie ihr das investiert. Ganz wichtig, um eben hier diesen Effekt für dich zu nutzen, ist eben, dass du dich immer zuerst selbst bezahlst. Das heißt, du hast jetzt identifiziert, was so dein persönliches monatliches Budget ist. Du weißt zum Beispiel, du kannst 200 Euro im Monat zur Seite legen, hast doch deinen Notgroschen schon aufgebaut und nutzt jetzt zum Beispiel dieses Geld, um vielleicht 150 davon für die Rente zu investieren und 50, um vielleicht auf den nächsten Urlaub zu sparen, als kleines Beispiel. Und indem du aber dann einen Dauerauftrag einrichtest, legst du am besten noch ein zweites Tagesgeldkonto an und legst dann deine Urlaubsreserven darauf. Du hast noch ein anderes Konto, wo deine Notgroschen drauf ist, dann hat man das ganz gut im Blick. Und du gehst dann einfach her und nimmst diese, ich sage jetzt mal das Beispiel von den 150 Euro, richtest einen Sparplan ein in den Fonds oder einen ETF und gleist damit so deine Rente auf parallel. Das ist zum Beispiel, wäre eine gute Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass du dieses Investieren verinnerlichst. Das geht jeden Monat, gleich am Monatsanfang, von deinem Konto ab. Und das reduziert natürlich automatisch auch für dich sichtbar die Summe, die du zur Verfügung hast. Und sollte dich auch disziplinieren. Und das ist wirklich, muss man schon sagen, wirklich ein Geheimnis zum Erfolg für langfristiges, diszipliniertes Investieren. Es geht nicht nur darum zu sagen, ich habe jetzt viel Geld und ich lege ganz viel an, sondern viele von euch sind ja vielleicht noch jung. Und dann ist es eben wichtig, dass da nicht, da zählt die Konstanz und dass man regelmäßig einzahlt und nicht nur die Höhe der Beiträge. Ja? Weil das machst du nämlich über die Zeit wett, weil du eine lange Zeit hast, zum Beispiel bis zur Rente, um zu investieren. Und da ist es eben wichtig, eine Konstanz drin zu haben in deiner Geldanlage. Und das ist wirklich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das zu beherzigen. Ich kann euch sagen, ich praktiziere das schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und diese Konstanz führt nämlich auch dazu, dass du den sogenannten Cost-Average-Effekt, ja, also den Durchschnittskosteneffekt, wenn man zum Beispiel sich über einen Fonds oder einen ETF am Aktienmarkt engagiert, dass man den für sich nutzen kann. Und dann nicht in Panik gerät, wenn die Börsen mal hoch und runter geht, sondern das ist einfach aufgegleist, ihr investiert, fertig. Und deshalb ist diese 50-30-20-Regel, glaube ich, mal eine ganz gute Grundlage, um sich selbst mal zu hinterfragen, wenn man mal dieses Haushaltsbuch für sich aufgesetzt hat, wo stehe ich denn selbst und wo habe ich jetzt hier Optimierungsbedarf und gibt sich da selbst vielleicht so ein bisschen so eine grobe Richtung, in die es gehen sollte. Vielleicht ganz interessant auch, wisst ihr denn eigentlich, wer diese Regel erfunden hat? Das hat mich selber interessiert, weil man hört ja sehr häufig von dieser 50-30-20-Regel. Aber ich wollte es mal genauer wissen und ich war sehr erstaunt zu erfahren, dass diese 50-30-20-Regel von einer berühmten amerikanischen Politikerin kommt. Vielleicht ist sie jetzt hier bei euch nicht so bekannt. Das ist die US-Senatorin Elizabeth Warren. Und Elizabeth Warren hat auch schon mal drüber mit dem Gedanken gespielt, sich zur Präsidentschaftskandidaten küren zu lassen für die Demokraten. Das ist allerdings nicht geglückt, aber sie hat ihren Hut in den Ring geworfen. Und diese Elizabeth Warren, die war lange Professorin an der Harvard Law School und dort übrigens Expertin für Verbraucherinsolvenzen. Und hat dann ein Buch geschrieben, ich glaube sogar gemeinsam mit ihrer Tochter. Das heißt, sie hat eigentlich quasi aus dem, was sie aus ihrer Lehre gesehen hat und ihrem Alltag und ihrer Forschung, hat sie eigentlich genommen und daraus diese Formel entwickelt und das dann sehr populär gemacht. Also Elizabeth Warren, wenn die Frage mal kommt, wenn ihr beim Jauch sitzt, hier habt ihr es zuerst gehört. So ein Haushaltsbuch bedeutet natürlich heute nicht mehr, hatte ich ja eingangs schon sehr scherzhafterweise gesagt, dass es tatsächlich ein Buch ist. Ja, es gibt ja heute Apps, es gibt Banken, die sowas anbieten über das Girokonto oder man nutzt ein Excel-Spreadsheet. Die Frage ist nur, welche Form ist am besten? Die Frage wurde auch ziemlich kontrovers diskutiert bei uns, bei den Kolleginnen im Chat, im Club. Einige von euch mögen die Apps. Ja, da gibt es ja, ich glaube, eine der bekanntesten ist ja Finanzguru. Gibt es ein kostenloses Angebot, ein kostenpflichtiges. Es gibt auch noch ein paar andere Apps. Die wurde allerdings am häufigsten genannt. Ich hatte mir die auch schon mal angeschaut. Ja, und die Apps, klar, die sind recht benutzerfreundlich. Ja, ist automatisiert, kann man das haben, wenn man das direkt mit seinem Bankkonto verknüpft. Kannst auch auf dem Handy gucken, ja, ist mobil nutzbar. Viele der Apps kosten allerdings Geld. Und die Frage des Datenschutzes stellt sich für die eine oder andere, weil viele von euch hatten auch so ein bisschen in Frage gestellt, ob ihnen das gefällt, diese Verknüpfung mit dem Bankkonto. Also ich persönlich hätte jetzt damit keine Bedenken, was den Datenschutz angeht, aber das ist halt, du wirst halt schon sehr gläsern, ne, mit den Informationen, was man da das Konto verknüpft. Und man hat ja auch mehrere Konten. Und ich hatte den Eindruck, dass viele von euch Frauen auch so ein bisschen mit diesem Konzept fremdeln, diese direkte Verknüpfung über eine App. Wenn ihr da nochmal eine Meinung zu habt, würde mich das auch interessieren. Aber das war so ein bisschen mein Takeaway aus den Kommentaren, die ich von euch gelesen hatte. Dann die zweite Variante wäre natürlich, dass die viele Banken bieten ja auch an so eine Art Service, dass man sich über sein Girokonto oder über seine diversen Konten, die man dort hat, einfach mal kategorisieren lassen kann, wo die ganzen Ausgaben sind. Die werden dann geclustert, ja, so dass man einen Eindruck hat und dann kann man das auch so ein bisschen für so eine Finanzplanung eben nutzen. Ich habe das für mich selber auch schon ausprobiert, hat mich dann lange dran gesetzt, einmal, als ich das wieder gemacht habe, weil ich gefunden habe, das ist sehr schwierig, weil viele der Ausgaben waren gar nicht klassifiziert. Das fand ich ein bisschen mühsam. Aber mir hat dann auch so ein bisschen der Gesamtüberblick gefehlt, also bei diesen Apps, weil du hast es dann eher auf einem Girokonto gehabt und ja, dann hast du eine Kreditkarte, dann hast du eine Gesamtabrechnung und da musst du eben gucken, für was habe ich das denn eigentlich ausgegeben oder es kommt was von PayPal rein. Also das fand ich ein bisschen schwierig und mir war das ein bisschen doch noch viel manuelle Arbeit, obwohl es eigentlich hätte leichter sein sollen. Aber wenn man so eine grobe Idee haben will, es kostet nichts, da drückt man mal auf den Knopf und dann kann man das mal ausprobieren. Also die dritte Variante wäre eben eine Excel-Vorlage. Die gibt es im Übrigen auch bei uns, die könnt ihr euch runterladen, wenn ihr wollt. Die kostet auch nichts und es gibt übrigens auch eine für Paare, die wir erstellt haben, die, denke ich, auch sehr hilfreich ist, eben aus besagter Grund, dass man eben eine Gesprächsgrundlage hat, ne, eine Transparenz und nimmt so ein bisschen die Emotionen raus, vielleicht auch so einem Paargespräch, das man dann durchaus regelmäßig mal führen sollte. Und wie wir wissen, hat ja nicht jeder das gleiche Geldverhalten und der eine haut es eher gerne raus, der andere spart eher. Das sind ja immer so die Lieblingsthemen in einer Beziehung und vielleicht kann man das ein bisschen nutzen zur Versachlichung. Und ich persönlich bin schon ein Fan von dem Excel und nutze das eben auch für mich, weil dann kann ich auch ein paar von meinen anderen Vermögenswerten noch reinpacken, habe dann ganz guten Überblick auch über, ja, wann was zu zahlen ist. Und ja, also es ist jetzt mein persönliches Veto oder mein persönliches Votum, aber das muss ja jeder von euch entscheiden. Jeder hat da so eine andere Präferenz. Was, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, wie häufig sollte man denn da reinschauen? Da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten und ich denke, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was für ein Typ du bist. Ja? Also ich persönlich finde, einmal aufsetzen, ja, und einmal im Jahr kritisch hingucken genügt. Und ich glaube, das ist für ihr Peace of Mind, also damit ihr einfach beruhigt und entspannt mit eurem Geld rumgehen könnt, für die meisten von euch die beste Lösung. Ich glaube nicht, dass man das so regelmäßig machen muss. Wenn natürlich jetzt jemand, der in einer Verschuldungssituation ist oder wo mit dem Partner gemeinsam das Geld managt und eben unterschiedliche Ausgabeverhalten bestehen, wo man wirklich genau hingucken muss oder wo man Schulden noch zurückführt. Ich glaube, da muss man schon monatlich hinschauen und sich selber dann ein bisschen besser zu kontrollieren. Und dann fühlt man sich damit auch besser. In meinem Fall ist das jetzt nicht so notwendig. Mir genügt das, einmal dahin zu gucken. Ich habe das persönlich da für mich einen ganz guten Überblick und habe das eigentlich ganz gut im Griff. Aber das wäre so meine Empfehlung jetzt für euch. Aber wie gesagt, ein bisschen persönlich, personaabhängig. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, es ist ja ein tolles Tool, um den Cashflow eigentlich auch zu managen, den du nicht nur in der Firma hast, sondern auch privat. Und für diejenigen von euch, die Angestellte sind, ist es natürlich recht leicht zu wissen, was sie so an Einnahmen haben aufgrund des Gehaltes. Ja, wenn man natürlich selbstständig ist, ist das etwas eine komplexere Situation. Weil wenn man selbstständig ist, musst du es eigentlich umgekehrt machen. Du musst eigentlich ermitteln, was ist dein Mindestbedarf an Ausgaben, die du jeden Monat hast. Weil wenn du ein unregelmäßiges Einkommen hast, musst du dafür sorgen, dass du eben einen Cashflow für dich selbst bestimmst aus den unterschiedlichen Einkommen, das du dann übers Jahr verteilt hast. Und das musstest du für dich eigentlich herausfinden, was habe ich an Ausgaben und dann sicherzustellen, dass die jeden Monat auf jeden Fall glattgestellt sind und auch deine steuerlichen Obligationen, die man hat, das ja für Selbstständige ja oft ein Thema ist, dann kommt dann überraschend eine Abrechnung oder eine Rückrechnung und Dinge haben nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Man vergisst das auch gern mal. Also von daher halte ich es gerade für jemand, der selbstständig ist, ganz wichtig, da einen konkreten Überblick über den Cashflow zu haben, damit man nicht in eine Bredouille gerät. Und dafür ist, glaube ich, so ein Haushaltsbuch wirklich prima. Ja, und vielleicht noch final, wir haben extra eine Folge schon mal dazu gemacht, was ich jetzt hier nicht in der Tiefe deshalb auch ansprechen möchte. Manche, die wirklich ihre Ausgaben akribisch managen, was in diesen Tagen auch mit der Inflation ja, hey, für uns alle natürlich ein Thema geworden ist, für manche ist es sehr disziplinierend, das über das sogenannte Cash-Stuffing zu machen. Ja, das heißt also, indem man diese sogenannte Umschlagmethode benutzt, vereinfacht ausgedrückt, ja, du gibst dir dann Kategorien, wo du sagst, ich darf im Monat zum Beispiel 50 Euro ausgeben fürs Essen gehen. Und dann tust du 50 Euro in so einen Umschlag und das machst du für andere Ausgaben auch. Und dieser disziplinierende Effekt ist eben, ne, es ist nicht nur eine Abbuchung über eine Karte, sondern du entnimmst es und du siehst, dass dann auch was fehlt. Also wenn jemand da Interesse dran hat, lade ich euch doch mal unsere Cash-Stuffing-Folge da anzuhören. Es gibt große Fans von dieser Methode und ich weiß auch von einigen, dass es ihnen wirklich auch geholfen hat, sich finanziell zu disziplinieren und auch ihr Ausgabenproblem in den Griff zu bekommen. So, das waren, glaube ich, schon mal ganz viele Hinweise zu diesem Thema. Ich wusste ehrlich gesagt anfangs gar nicht, wie ergiebig dieses Thema ist und wie viel man eben dazu bedenken kann, machen kann oder auch nicht. Und in den Gesprächen, die ich darüber geführt habe, war mir auch erstmal klar, wie viele Leute das so unterschiedlich eben auch handhaben, auch in meinem persönlichen Umfeld. Jemand, mit dem ich schon so lange bekannt bin, habe ich dann erst erfahren, dass die wirklich jeden Monat ganz akribisch ein Haushaltsbuch führt. Und diese Frau ist sehr vermögend. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, also es ist total spannend. Von daher schubse ich auch mal die Konversation, nicht nur die wir angetreten haben im Club, hier an, sondern tragt es einfach mal selber weiter und macht euch mal schlau, was eure anderen in eurem Umfeld dazu zu sagen und was für Tipps und Tricks es da gibt. Ja, und damit möchte ich die Folge auch beschließen. Ihr wisst ja, dass die neuesten Sachen von uns immer in unserem Newsletter rauskommen, der jeden Donnerstag erscheint. Wir sind natürlich präsent für euch in unserem Club, aber auch bei Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao.